Hilft alles und das Gute behaltet, ist ja ein super Satz, den kann man immer sagen, der ist so allgemein richtig, also so what. Das Problem bei diesen Jahreslosungen ist ja immer, dass das kurze Sätze sind, die irgendwie sinnvoll erscheinen, aber wenn man dann mal genau hinguckt, in welchem Zusammenhang die stehen, dann merkt man, was da in Wirklichkeit hintersteckt und deswegen werden wir uns heute Morgen bemühen, zu hören, um klar zu kriegen, in welchem Zusammenhang, um ein Feeling, so ein Gefühl dafür zu kriegen, in welchem Zusammenhang diese Jahreslosung steht. Also prüft alles und das Gute behaltet. Das kann man immer sagen, haben wir gerade auch schon bei Kalle gemerkt oder im Restaurant. Ne, guckst du auf die Karte, guckst, was für dich gut ist und bestellst dann das, was richtig ist. Dabei ist aber dann klar, was gut ist, ist doch auch eine sehr individuelle Sache. Denn was für den einen was Leckeres ist, könnte dem anderen ja geradezu zuwider sein und er mag es nicht. Deswegen, was ist das Gute? Ja, prüft alles. Und das Gute, was ist das Gute? Das muss man nochmal genau begucken. So, nun schreibt Paulus das im Zusammenhang dieses Thessalonicher Briefs und wir gucken uns den Zusammenhang an und werden dann rausfinden, was Paulus meint. Gucken wir uns aber mal erst den Paulus an. Der ist für uns ja der große jüdische Denker, der im Grunde den Startschuss gelegt hat für die christliche Theologie. Er ist der erfolgreiche Missionar, der das Evangelium von Jesus Christus nach Europa gebracht hat. Und man kann mit Recht behaupten, dass er das Christentum erfunden hat. Klar ist Jesus die Quelle des Christentums, aber so Christentum als Kirche und Bewegung und Theologie, das ist Paulus gewesen. Als er den Brief geschrieben hat, da war er aber noch nicht der Held. Das muss uns klar sein. Das war ein kleiner, kränklicher Mann, den man gern mal übersehen hat. Das interessierte sich keiner für so einen wandernden jüdischen Handwerker aus Syrien. Diese glühende Energie, die Christus ihm durch den Heiligen Geist gegeben hat, das hat man von außen nicht gesehen. In Korinth hat man sogar über ihn gelacht. Da liebte man gute rhetorische Predigten und da war Paulus wohl offensichtlich genau das Gegenteil davon. Vielleicht hat er gestottert oder hatte sonst irgendwie einen Sprachfehler. Jedenfalls haben die sich gewundert, wie er so tolle, wunderbar formulierte Briefe schreiben kann. Und wenn man ihn dann sieht und er redet, ist das irgendwie komisch. Man muss ihm mit sehr viel Geduld zuhören, um zu verstehen, welche Weisheit da hinter seinen Worten steckt. In Athen, als er da geredet hat, da haben sich die Leute abgewunken und haben sich rumgedreht, weil war der langweilig. Das war keine gute Show, deswegen. Also die Äußerlichkeit von Paulus passt einfach nicht zu dem großen Anspruch seiner Botschaft. Und wenn es dann doch mal gelungen war, einige wenige Menschen mit seiner Botschaft zu erreichen, dann wurde er für die aber auch eine geistliche Autoritätsperson. Ja, der also das Wesen von der Gemeinde, die dann da entstand und die Persönlichkeiten in der Gemeinde sehr geprägt hat. Man kann dann aber in seinen Briefen auch erkennen, dass er sehr kämpfen musste, wenn er aus den Städten wegging, diesen Einfluss zu behalten. Ich meine, damals konntest du nicht einfach eine WhatsApp schreiben, um mal eben eine Nachricht abzusenden. Wenn man die Stadt verließ, dann war man über Monate weit weg. Und das muss uns klar sein, die christliche Mission damals war nicht die einzige Veranstaltung, die da in den Städten abging. Es gab viele berufsmäßige Prediger, Philosophen und Wunderheiler, die zu den Märkten der Städte gingen und da ihre Werbung machten, ihre Reden hielten für bestimmte philosophische Schulen Werbung machten und dadurch dann ihr Geld verdienten, entweder Wunderheiler oder indem sie eben Schüler rekrutierten aus den Leuten, die sie da erreicht haben, die sie dann versorgt haben. Und dann war da noch der Paulus. Und das war nur einer unter vielen. Und er war klein, bucklig und leise. Ihr merkt vielleicht, dass das keine große, gute Voraussetzung ist, eine gute Werbung für eine Gemeindegründung zu machen. Wenn dann infolge seiner Predigten tatsächlich Gemeinden gegründet wurden, dann muss einem klar sein, das war eher das Wirken des Heiligen Geistes als die Überzeugung eines stotternden Zeltmachers. Das merkt man auch in Paulus' Briefen, dass ihm das sehr bewusst war, dass er zwar nicht aufhören konnte zu predigen, er sagt, ich kann ja nicht aufhören zu predigen, aber es war ihm offensichtlich auch klar, dass dadurch nicht allein was passiert, sondern dass es Gottes Wille ist und Gottes Wirken ist, auf das er sich dann da verlassen hat. So. Die Hafenstadt Thessalonich ist 315 vor Christus geworden, gegründet worden und hatte zur Zeit des Paulus 50.000 Einwohner und war damit fünfmal so groß wie Athen. Also die größte Stadt damals in Griechenland. Und heute ist sie auch immer noch Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt in Griechenland. Das war damals schon eine Handelsmetropole. Die durften eine eigene Verwaltung haben, die durften eine eigene Polizei haben und sie durften eigene Münzen prägen. Das heißt, man war schon stolz. Man konnte schon was auf sich halten. Wie in allen großen Hafenstädten tummelten sich da Menschen aus aller Herren Länder, aller Nationalitäten. Es gab eine große jüdische Synagoge, die auch Einfluss hatte. Und es gab Tempel von römischen, griechischen und ägyptischen Gottheiten. Die hatten da aber nicht so viel Einfluss wie in anderen griechischen Städten, zum Beispiel in Korinth. Aber sie waren halt da. Man war international. Paulus predigte in Thessalonich offenbar hauptsächlich von der Einheit Gottes im Gegensatz zu der Vielheit, zu der Diversität der anderen Gottheiten. Außerdem stellte er die Heilstat Gottes durch den Kreuzestod Jesu Christi in den Mittelpunkt. Das war so das Kernevangelium. Das hat er wirklich da in die Stadt hineingetragen und das prägte dann auch die Gemeinde. Und er leitete von dem Kreuzestod Jesu dann auch ethische Normen ab. Ethische Normen stellen ja die Frage, wie verhalte ich mich richtig? Und wer an Jesus Christus glaubt und ihm nachfolgt, bei dem muss man das auch sehen können. Das muss man an seinem Verhalten und seinem Lebensstil sehen können. Übrigens steht das so ähnlich auch in der Satzung unserer Gemeinde, dass wir die Gemeinde Jesu Christi sind, dass wer zur Gemeinde gehört, an Jesus Christus glaubt und dass man das im Lebensvollzug auch sehen soll. Das steht bei uns in der Präambel unserer Satzung drin. Also wenn ein Mensch Jesus Christus nachfolgt, muss man das eben auch sehen. Und deswegen warnt Paulus vor sexueller Unzucht und geschäftlichen kleinen Betrügereien und sagt, das gehört eigentlich zum Christenleben nicht dazu. Die Gemeinde muss sich prächtig entwickelt haben. Und man hat vielleicht auch hier in den Texten gesehen, dass Paulus eine sehr emotionale, intensive Beziehung zu den Menschen da hatte. Offensichtlich war er da beliebt und er liebte auch die Gemeinde besonders und er lobt sie und freut sich über sie und ist dankbar und ist glücklich, wenn er an sie denkt. Also offensichtlich hatte er da eine enge Beziehung, eine innige Beziehung zu den Glaubensgeschwistern in der Gemeinde. Dann geriet die Gemeinde aber auch unter Druck durch die Synagoge. Wir müssen uns ja vorstellen, die christliche Gemeinde war damals ja nichts anderes als eine jüdische Sekte, was wir im Prinzip heute immer noch sind, ja? So, aber damit war die christliche Gemeinde eine direkte Konkurrentin zur Synagoge. Und die Synagoge konnte sich das nicht lange gefallen lassen. Die machten dann Folgendes: Die haben so ein paar Randalierer bezahlt, die dann das Haus des Jason, wo Paulus untergekommen war, angriffen und da Randale machten und einige Gemeindeglieder da auch blöd behandelt haben. Und das Ganze kam dann vor die Stadtverwaltung und der Stadtdirektor musste sich dann anhören von wegen, dass die christliche Gemeinde ja so böse ist und hast du nicht gesehen und so. Aber der Stadtdirektor fand das alles überhaupt nicht so schlimm und hat dann den Paulus und seine Mitarbeiter freigelassen gegen Kaution. Können wir erstmal nochmal Geld verdienen und dann gegen Kaution die freigelassen. Aber Paulus musste dann Thessalonich auch verlassen. Er hat gedacht, er kommt wieder zurück. Offensichtlich dachte er, dass seine Arbeit in Thessalonich noch nicht zu Ende war. Aber Gott war da offenbar ganz anderer Meinung. Jedenfalls ist es Paulus nicht mehr gelungen, zurückzukehren. Entweder weil er krank war oder es gab andere Umstände. Er wurde in eine andere Region geschickt vom Heiligen Geist. Deswegen schickte er an irgendeinem Punkt den Timotheus mit einem Brief dahin, um dann auch einen Brief von den Thessalonichern zu bekommen. Auf diese Art und Weise hat er dann nochmal Kontakt gehalten und wir haben zwei Thessalonicher Briefe von ihm überliefert. Der Zustand der Gemeinde war schillernd. Auf der einen Seite lobt Paulus ja den vorbildlichen Christenstand. Sie sind in der ganzen Gegend bekannt für ihren großartigen, vorbildlichen Lebensstil. Auf der anderen Seite warnt er aber auch vor Fehlern im sittlichen Verhalten. Da geht es dann um Thema Sexualität und Verhalten in wirtschaftlichen Dingen und so. Und dann kommt in dem Brief ein ganz, ganz wichtiger Punkt vor. Die Leute damals, die Christen damals, haben nämlich gedacht, wir werden jetzt Christen und wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt und dann fängt die neue Welt Gottes an. Jetzt war es den Thessalonichern aber passiert, dass Glaubensgeschwister gestorben waren und Jesus war noch nicht wiedergekommen. Und dann war für die die Frage, ja, was ist jetzt mit den Glaubensgeschwistern? Sind die jetzt verloren? Und Paulus schreibt in einem Kapitel im Thessalonicher Brief, nein, sondern die werden dann wieder auferweckt und werden dann natürlich auch zum Reich Jesu dazugehören. Das ist dann eine spannende Frage, die die damals theologisch bewegen mussten, was mit deren Glaubensalltag einfach zu tun hatte. Also man kann sagen, es ist einfach eine ganz normale Großstadtgemeinde. Und da hinein schreibt Paulus am Ende seines Briefes das, was für uns dieses Jahr die Jahreslosung ist. Prüft alles und das Gute haltet fest. Die Frage ist jetzt, was soll geprüft werden? Was ist dieses alles? In so einer Weltstadt wie Thessaloniki treffen ganz viele moralische Vorstellungen aus aller Herren Länder aufeinander, die auch kulturell bestimmt sind. Da kann man schon die Frage stellen, na ja, ist Prostitution okay oder Pornografie heute? Sind so kleine Bestechungen, sind die notwendig und gut, um wirtschaftlich irgendwie weiterzukommen mit seinem Betrieb? Und dann wird man da in der Stadt auch ganz unterschiedliche Kleidungsstile gefunden haben. Also wirklich, wo man sagt, ja, die einen, die sehen so aus, die anderen sehen so aus. Man kann an der Kleidung sehen, wo die herkommen. Aber dann ist die Frage, welche Kleidung ist denn die passende für einen christlichen Gottesdienst? Jetzt könnt ihr sagen, ist doch völlig egal. Ihr ahnt nicht, doch vielleicht einige von euch ahnen es schon, was eine Gemeinde sich zerstreiten kann über die Frage, wie lang die Röcke von Frauen im Gottesdienst sein sollen. Das ist glücklicherweise vorbei, aber ihr ahnt vielleicht, dass es da Auseinandersetzungen gegeben hat. In Korinth, etwas später, gab es diese Kleiderfrage auch. Da ging es um Kopftücher und Frisuren. Also das ist tatsächlich ein Thema gewesen, wo man eben überlegen muss, wie können wir damit umgehen, dass es unterschiedliche Menschen gibt? Wie prüfen wir das und was davon ist das Gute? Ich habe mal einen Tumult mitbekommen, nicht in dieser Gemeinde, sondern in einer Gemeinde, wo ich vorher gedient habe. Da hatte die Gemeindepianistin während der Woche den Flügel so ein bisschen weiter Richtung Mitte geschoben. Das war da so, weil es akustisch besser war auch in dem Saal da. So, die meisten hätten das überhaupt nicht gemerkt. War auch genügend Platz, also überhaupt gar kein großes Problem. Nun war aber 10 Minuten vor dem Sonntagsgottesdienst standen 5 Brüder vor dem Klavier, vor dem Flügel und diskutierten miteinander. Und einer wedelte da mit den Händen rum und sprach auch ganz besonders laut. Und ein anderer ging dann hin, der hatte so Kreppband mit dabei und machte Kreuze dahin auf den Boden, wo der Flügel vorher gestanden hatte. Und dann gingen die alle hin und schoben den Flügel zurück. So, das war jetzt nicht so ein glatter Boden wie hier, sondern so ein Fliesenboden mit den Rillen da drin. Machte immer dok, 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 schoben sie den zurück. In dem Moment kam die Pianistin mit ihrem Sohn rein, nicht nur mit ihrem Sohn, sondern auch mit hochrotem Kopf, weil sie das nämlich sah, stürmte nach vorne und schob mit ihrem Sohn den Flügel wieder zurück. So, und dann gab es wieder Tumult und er wurde von den Fünfen wieder zurückgeschoben und nochmal und nochmal und nochmal. So, und dann fing der Gottesdienst an und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Qual war, die Lieder zu singen, weil durch das Hin- und Herschieben der Flügel so verstimmt war, es war scheußlich. Und die Gemeinde hat sich sage und schreibe ein halbes Jahr damit beschäftigt, wo der Flügel stehen soll. Das war ein halber Meter. Ihr merkt also, man kann sich völlig verrennen in Fragen, die überhaupt nicht wichtig sind oder die vielleicht so ein bisschen wichtig sind. Na gut, okay. Prüft alles und das Gute behaltet. Ihr merkt also, das Gute herauszufinden, das hängt nicht nur an logischen und sachlichen Informationen, das hat auch sehr viel mit Emotionen zu tun. Den Brüdern passte das emotional nicht, dass da eine Frau ihren Flügel verschiebt. Das war am Ende der Streitpunkt in der Gemeindeversammlung. Das heißt, es spielen bei unseren Entscheidungen Emotionen immer eine Rolle und das muss uns klar sein. Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Entscheidungen zu einem großen Teil von unseren Gefühlen abhängen und unsere Gefühle die Entscheidungen manchmal mehr prägen als sachliche Informationen. Und nur wenn wir das einkalkulieren und uns bewusst sind, was wir in bestimmten Situationen bei bestimmten Fragen spüren und fühlen und das mit einpreisen bei unseren Entscheidungen, werden wir auch richtige Entscheidungen treffen, mit denen wir uns dann hinterher nicht komisch fühlen. Wenn wir unsere Gefühle nicht wahrnehmen oder sie verdrängen oder sie sagen, ach, das sind nur Emotionen, da braucht man überhaupt nicht drüber nachzudenken. Wir haben ja nur sachliche Informationen, an denen wir uns richten. Liebe Leute, wir sind nicht Mr. Spock. Unsere Gefühle spielen eine große Rolle. Und wenn wir die ignorieren, dann werden wir Entscheidungen treffen, die falsch sind. Und das wird uns später auf die Füße fallen und es wird zu Streit kommen. Bei diesen Flügelkämpfen da in dieser anderen Gemeinde, da wäre es notwendig gewesen, dass jeder mal seine Gedanken zum Thema ausdrücken kann und auch sagen kann, wie er sich damit fühlt. Und dann hätte man sich hoffentlich erfolgreich auch streiten können, um zu einer guten Lösung zu kommen. So wäre das Prüfen gewesen, dass man miteinander spricht, bevor man den Flügel verschiebt. Ja, also prüfen bedeutet, dass man miteinander kommuniziert, dass man sich seiner selbst bewusst ist, auch seinen Emotionen bewusst ist, dass man Informationen sammelt und die dann mit anderen austauscht. So prüft man, was gut ist und kann dann hinterher gemeinsam das Gute tun. Aber diese Losung prüft alles und das Gute behaltet steht nicht nur im Zusammenhang mit irgendwelchen Entscheidungen, die wir zu treffen haben in der Gemeinde oder im Privatleben oder im Beruf. Es steht ja auch im Zusammenhang mit dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Dieser Satz steht ja fast am Ende eines ganz wichtigen Abschnittes mit ganz vielen Aufforderungen. Und wir gucken uns mal diese Aufforderungen an. Das sind so Anweisungen für den christlichen Lebensvollzug, damit wir wissen, was gut ist. Erste Aufforderung ist, freut euch immer. Das finde ich jetzt schwierig, denn wenn man so mitten im Leben steht und du läufst dann nicht immer grinsend durch die Gegend oder schwebst 10 Zentimeter über dem Boden, es sei denn, du hast die richtigen Drogen genommen. Aber ich glaube, das meinte Paulus nicht. Das Interessante ist, den griechischen Text kann man auch anders übersehen. Für die, die Griechisch sprechen, chärdete. Das heißt nicht nur freut euch, sondern das ist auch ein Wort, das für Grüßen benutzt wird. Man könnte also auch übersetzen, grüßt euch immer. Das wird in keiner deutschen Übersetzung gemacht mit grüßt euch immer übersetzt. Aber es ist durchaus möglich. So. Ich stelle mir vor, dass in den Gemeinden, in der Gemeinde in Thessalonich Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten zusammenkommen und die vielleicht im gesellschaftlichen Leben auch Konkurrenten sind. Und dann treffen die sich auf der Straße, gucken sich an und wechseln die Straßenseite. So, damit zeigt sich, sie sind Gegner und sie gehören nicht zusammen. Und dann sitzen die aber jetzt im Gottesdienst und der Brief von Paulus wird vorgelesen und da hören sie, grüßt euch immer. Wenn die das nächste Mal sich auf der Straße begegnen und sich daran erinnern, dann werden sie sich begrüßen. Und dann wird dadurch deutlich, sie gehören zusammen, sie gehören dazu der christlichen Gemeinde und so. Und sind zwar Konkurrenten, aber sie müssen Wege finden, friedlich und liebevoll miteinander umzugehen. Also diesen Satz mit grüßt euch immer zu übersetzen, hat durchaus auch seine Berechtigung. Aber dieses freut euch immer, wie das normalerweise übersetzt wird, das könnte man auch als Überschrift für die anderen Sätze nehmen, die oben drüber stehen. Freut euch immer so quasi als Überschrift für das, was dann kommt, für die Anweisungen, die da noch sind. Es soll deutlich werden, auch an den anderen Anweisungen, dass Freude, andauernde Freude, nur ein Geschenk des Heiligen Geistes sein kann. Wenn man sagt, freut euch immer, bedeutet das also nicht, dass man sich künftig Mühe geben kann und jetzt freue ich mich, sondern es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und dann kommen die nächsten Sätze von Paulus. Er schreibt, betet ohne Unterbrechung. Betet ohne Unterbrechung. Also ein bisschen blöd. Ich kann doch nicht den ganzen Tag in meiner Gebetsecke sitzen und da so vor mich hin beten. Ich muss da auch mal irgendwie so ein bisschen ins praktische Leben kommen. Ja, stimmt. Aber trotzdem kannst du ohne Unterbrechung den ganzen Tag lang beten. Stellt euch Folgendes vor. Ihr wisst es selbst. Wir reden ja den ganzen Tag mit uns selbst. Entscheidungen treffen. Da überlegt man sich, kann ich das machen, kann ich das machen? Und das ist so, als wenn verschiedene Persönlichkeiten so diese verschiedene Positionen einnehmen und die reden dann miteinander. Und dann sagt man am Ende, da dachte ich bei mir selbst, ja, wer ist denn dieser andere, mit dem ich da gerade geredet habe? Oder da sagte ich mir, also irgendwie sind wir immer mehrfach unterwegs. Das ist jetzt gar nicht gefährlich. Man sagt also in der Psychologie, dass in einer gesunden Persönlichkeit bis zu 7 Personen miteinander diskutieren. Das hat jetzt nichts mit Schizophrenie zu tun oder Persönlichkeitsabspaltung. Es ist einfach so, dass unsere Gedanken einfach mal verschiedene Stellungen einnehmen und das miteinander in Diskussion ist. Ja, also das ist eine ganz normale, gute Sache. So, jetzt sollte aber mindestens eine Person von denen, die wir da so verwenden, um unsere Entscheidungen zu treffen, mindestens eine Person sollte der Heilige Geist sein, der den Christen durch Jesus Christus gegeben wurde, durch den Glauben an ihn. Das braucht nur ein ganz kleines bisschen Übung. Versucht das mal. Bisschen Übung, sich darauf einzulassen, dass der Heilige Geist ja den ganzen Tag mit dir unterwegs ist und mit dir spricht und bei allen Entscheidungen redet er mit. Musst dich mal darauf einlassen und dich darauf konzentrieren, dann wirst du rausfinden. Tatsache, so ist das. Mach dir klar, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann spricht der Heilige Geist in deinen Gedanken immer mit. Das heißt, du betest sowieso den ganzen Tag unablässig. Mach dir das bewusst und übe das. Das ist eine gute Sache. Dann schreibt Paulus, in allem seid dankbar. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In allem seid dankbar. Wow, was für ein Anspruch. Da geht's dir so richtig schlecht, du bist krank und pleite und jetzt sollst du in allem dankbar sein. Juhu. Ist auch so, wo man denkt, Paulus, du hast keine Ahnung, wie das Leben ist. Außer dass er dann auch schon mal verprügelt wurde und dann tot vors Stadttor gelegt wurde. Er war dann aber glücklicherweise nicht tot, dass man ihn in den Knast gesteckt hat und verprügelt hat. Und dann hat er im Knast gesessen mit dem Silas und dann haben sie Gott gelobt und vor lauter Dankbarkeit Loblieder gesungen und dann sind sie dadurch frei geworden aus dem Knast. Also Paulus weiß ganz genau, dass das Leben nicht einfach 10 Zentimeter über dem Boden und Heiligenschein polieren, sondern dass das schwierig ist. Und trotzdem schreibt er, in allem seid dankbar. Gucken wir uns das aber mal genau an, diesen Satz. Es geht gar nicht darum, dass wir uns so ein Gefühl von Dankbarkeit abquetschen, wie wir uns Freude auch nicht irgendwie aus uns rausquetschen können, sondern Gott will die Dankbarkeit durch Jesus Christus in uns schaffen. Wir sollen unseren Blick abwenden von uns selbst und unseren Problemen und wir sollen unser Blick wenden auf Jesus Christus und auf das Ziel unseres Christenlebens. So, und das Ziel unseres Christenlebens ist die Herrlichkeit, da wo wir mal ankommen sollen bei Jesus Christus. Und wenn das unser Ziel ist, dann bewerten wir das, was uns jetzt passiert, ja auch ganz anders. Wenn wir wissen, aha, das ist der Weg in diese Herrlichkeit. Das ist hier mal mit Stolpersteinen belegt. Das tut auch weh und das ist nicht einfach. Aber dann ist der Weg was anderes, wenn wir wissen, welches Ziel da ist, nämlich die Herrlichkeit bei Jesus Christus. Und dann will Gott durch den Heiligen Geist zu uns sprechen und in uns Dankbarkeit und Freude schaffen. Es geht also nicht darum, dass wir uns das irgendwie rauszwingen, Dankbarkeit, sondern es ist Gottes Anspruch an sich selber, dass er uns mit Dankbarkeit und Freude versorgt. Darum geht's. Ja, deswegen betet unablässig, seid in Diskussion und Austausch mit dem Heiligen Geist. Und dann schreibt Paulus, den Geist löscht nicht. Da steht manchmal in manchen Übersetzungen auch, den Geist dämpft nicht, so als wenn es darum gehen würde, dass man den Geist mal so ein bisschen beruhigt, ja, so ist ein bisschen aufgeregt, der Heilige Geist, der zappelt da so irgendwie rum, dämpf ihn mal. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, den Heiligen Geist nicht auszulöschen. Paulus meint, der Geist brennt. Er ist eine Flamme, die dich erleuchtet und er ist eine Hitze, die dich antreibt. Diese Flamme löscht nicht, denn dann wäre der Heilige Geist Gottes weg. An der feurigen Natur des Heiligen Geistes gibt es nichts zu ändern, seit Pfingsten schon nicht. Aber ihr wisst, Feuer muss brennen. Wenn es nicht brennt, ist es nicht mehr da. Deswegen löscht den Heiligen Geist nicht. Vielleicht spürt ihr, wie wichtig das ist, ohne Pause mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren. Deswegen betet ohne Unterlass, immer. Dann schreibt Paulus, schätzt Prophetie nicht gering. Prophetie ist ja hauptsächlich mal der Kommentar Gottes zu deinem Leben. Ja? Der Kommentar Gottes zum Leben der Gemeinde, der Kommentar Gottes zu deinem Leben, das hat dann Konsequenzen auch für deine Zukunft. Ja, wir verbinden Prophetie ja meistens mit Zukunftsansage. Das ist aber erst das, was bei hinten rauskommt. Das Wichtige ist, Prophetie bedeutet, du kriegst einen Kommentar von Gott zu deinem aktuellen Status. Prophetie meint zuerst immer das Hier und Jetzt. Und Paulus fordert uns auf, den Geist nicht zu löschen. Wir sollen ohne Unterbrechung beten und den Heiligen Geist in uns reden lassen. Und natürlich sagt der Heilige Geist Gottes uns auch einen Kommentar zu unserem Leben. Das ist Prophetie. Wenn wir so leben, das könnte man durchaus einen prophetischen Lebensstil nennen, indem wir einfach darauf hören, was Gott uns zu unserem Leben zu sagen hat. Und es hat natürlich dann auch Folgen für unsere Zukunft, weil wir uns dementsprechend verhalten und nicht so verhalten, als wenn wir Gott nicht gehört hätten. Wir sollen also alles prüfen. Und mit alles ist auch alles gemeint. Das betrifft unseren persönlichen Lebensstil, das betrifft unseren persönlichen Glaubensstil. Solche persönlichen Dinge, das wisst ihr selbst, die bespricht man mehr so unter vier Augen. Wenn man Glaubensgeschwister hat, denen man vertraut oder in einem Seelsorgegespräch, das macht man mal so unter vier Augen. Was man so unter vier Augen sagt, das ist schon ganz wichtig, so in der Seelsorge, dass man miteinander auch über persönliche Dinge redet. Dietrich Bonhoeffer sagt, der Christus in den Glaubensgeschwistern ist immer stärker als der Christus in mir. Wenn wir also miteinander beten, wenn wir aufeinander hören, wenn wir miteinander reden, auch hier nach dem Gottesdienst, wenn so dieses Seelsorgeangebot ist, wenn man so unter vier Augen miteinander redet über Glaubensangelegenheiten oder einfach über alles, was uns im Leben betrifft, dann bekommen wir auch immer etwas von Christus gesagt. Es hat immer irgendwas Prophetisches, so Seelsorge. Und in unserer Gemeinschaft, wenn wir miteinander in Diskussion sind über unseren Glauben und über Dinge dieser Welt, dann hören wir in unserer Gemeinschaft Jesus Christus zu uns reden. Er vermittelt uns Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, die seinem Willen entsprechen. Und da können wir denen dann folgen. Alles, was mit dem Leben unserer Gesellschaft, in der wir leben, zu tun hat. Jetzt aktuell ist ja diese politischen Fragen so vor der Wahl so wahnsinnig wichtig. Alles, was unsere Gesellschaft überhaupt betrifft, ist auch ein Thema, das wir zusammen und gemeinsam prüfen müssen, um dann das Gute herauszufinden und das möglichst Beste zu denken, zu tun und zu sagen. Wir sollen auch prüfen, was das Leben unserer Gemeinschaft als Gemeinde, wie das miteinander zusammenhängt. Das fängt damit an, dass ihr sonntags prüft, was denn bitteschön mit dieser Predigt hier los ist. Nicht nur bei mir, sondern bei allen Predigern, die hier sind. Es ist eure Aufgabe als Gemeinde zu prüfen, was hier vorne gesagt wird. Tut das. Wir hatten 2024 ja mit den Gemeindeforen angefangen, ihr erinnert euch, und da haben wir geübt, genau das, aufeinander zu hören, zu prüfen. Und das Gute zu behalten. Wir haben Gedanken und Gefühle ausgetauscht. Wir haben uns gewünscht, dass Christus in unser Leben spricht. Prophetie, ja? Wir sehnen uns gemeinsam danach, Prophetie zu empfangen. Von Jesus Christus, von Gott dem Vater durch den Heiligen Geist. Und dadurch, dass wir miteinander im Gespräch geblieben sind, haben wir tatsächlich das Reden Gottes vernommen. Denn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, und natürlich sind wir im Namen Christi versammelt, wenn wir uns hier treffen, in wessen Namen sonst? Und dann sagt Jesus, da bin ich mitten dabei. Und wenn wir dann miteinander reden, uns austauschen, dann hören wir auch immer Christus mitreden. Dann sagt Jesus zum Reich Gottes, das finde ich ganz interessant, er sagt in Lukas 17, man wird nicht sagen, das Reich Gottes ist hier oder da und guck mal, da ist es, da ist es. Nein, sondern das Reich Gottes ist jetzt schon da, in euch. Wenn wir zusammen sind, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir das alles prüfen und das Gute behalten, dann ist das immer schon so ein bisschen himmelreich. Wir sind also sehr genau auf dem Weg, den Paulus hier beschreibt mit diesen verschiedenen Aufforderungen. Und ich nehme jetzt diese Jahreslosung, prüft alles und das Gute behaltet, mal als ein prophetisches Wort Jesu an uns als Gemeinde unter Dörn 77. Und ich folge daraus, dass das eine Aufforderung ist, mit diesen Gemeindeforen weiterzumachen, verschiedene Themen daraus zu kramen und vielleicht könnt ihr mal auch, was euch an Themen interessant erscheint, mal an die Gemeindeleitung geben und dann können wir Foren darüber machen und gemeinsam unterwegs sein, alles prüfen und das Gute behalten, damit wir den rechten Weg Jesus Christus hinterhergehen und nicht irgendwas Falsches machen. Wir können uns in den Gemeindeforen eben vom Heiligen Geist leiten lassen. Zum Schluss sagt der Apostel Paulus, dass wir herausgefordert sind, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Er sagt, wir sollen es vom Bösen in jeder Form fernhalten. Es ist nur die Frage, was ist denn das Gute und was ist das Böse? Und da hatten wir letztes Jahr in der Jahreslosung von Gott gesagt bekommen, was gut ist. Er sagte nämlich, alles, was ihr seid, soll in Nächstenliebe geschehen. Alles, was ihr seid und tut, soll in Nächstenliebe geschehen. Genau das ist das Gute. Leben in einem Zustand der Nächstenliebe. Und das Gegenteil ist das Böse. Das Gute ist Leben in einem Zustand der Nächstenliebe und das Gegenteil davon ist das Böse. Wir sollen uns von allem fernhalten, was nicht Nächstenliebe ist. Um das tun zu können, müssen wir ohne Unterbrechung beten. Wir werden uns durch den Heiligen Geist zeigen lassen, was dieser Nächstenliebe entspricht und was nicht. Wir werden den Heiligen Geist nicht löschen, denn nur er weiß, was gut ist und was richtig, und wir wollen ihm gehorchen. Und wir werden unsere Gemeinschaft pflegen und miteinander im Gespräch bleiben. Denn auf diese Art und Weise empfangen wir auch mal ein prophetisches Wort. Das ist das Reden Gottes zu uns persönlich, aber auch zur Situation der Gemeinde. Wir haben uns ja 2023 mit dem Sendschreiben-Projekt gewünscht, dass Christus uns so auch ein Sendschreiben schickt, ja? So, uns anspricht und uns auch ein persönliches Sendschreiben für uns als Gemeinde schickt. Und dann kam die Jahreslosung 2024 und da habe ich schon so den Eindruck gehabt, Christus fängt gerade an, an uns zu schreiben. Das war ein Wort an die Freie Evangelische Gemeinde Unterdörn 77. Und ich habe doch stark den Eindruck, dass mit dieser Jahreslosung Christus weiter an uns schreibt. Amen.